Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
Schön, dass Sie dabei sind. Wir tauchen gleich ein in den opulenten Kosmos der US-amerikanischen Künstler Taylor Mac und Matt Ray. Nach 5 Jahren sind sie mit neuer Show zurück in Berlin. Bark of Millions, so heißt sie, und sie klingt so.
Bark of Millions brings the sun. Victorious again.
Gleich spreche ich mit den beiden Künstlern über ihre 4-stündige Rockoper, eine Feier queeren Lebens und queerer Geschichte, präsentiert in hinreißenden Fantasiekostümen. Die neue Show von Taylor Mac und Matt Ray, sie ist seit Mittwoch in Berlin zu erleben. Sie versammelt 55 Songs, jeder einzelne einer queeren Person gewidmet. Bark of Millions, so der Titel, und der verweist auf die erste genderneutrale Gottheit Atum. Erzählt wird in 4 Stunden die Geschichte der queeren Bewegung, opulent, farbenfroh, ausschweifend und sehr berührend. Vor der Europapremiere im Haus der Berliner Festspiele konnte ich mit Taylor Mac und dem Komponisten und Musiker Matt Ray über diesen Abend sprechen, und als erstes wollte ich von Taylor Mac wissen, wie es zur Idee für diese Show kam.
You know, the idea was to write a lot of songs to make up for the fact that we were raised without queer songs in our life.
Wir wollten möglichst viele Songs schreiben, als Ausgleich dafür, dass wir ohne queere Songs aufgewachsen sind. Deshalb haben wir dann auch immer noch und noch mehr hinzugefügt. Aber die Show ist auch von queeren Pride-Paraden inspiriert. Es ist jetzt 55 Jahre her, seit die allererste queere Parade auf dieser Welt stattgefunden hat. Daraus haben wir den Ablauf des Abends entwickelt und gesagt, okay, wir machen einen Song für jedes Jahr seit dieser ersten Parade.
That was part of the organizing principle of it all, was saying, oh, okay, we'll do one song for every year since that first parade.
Taylor Mac, Sie waren 14 Jahre alt, als Sie Ihre erste Pride Parade gesehen haben. Hat es Ihre Arbeit beeinflusst?
It wasn't a parade when I was 14. It was an action, a political action to raise money for people who are dying of AIDS.
Es war keine Parade, eher eine politische Demonstration, um Geld zu sammeln für Menschen, die an AIDS starben. Aber ja, diese Erfahrung hat meine Arbeit zutiefst beeinflusst. Es war ja das erste Mal, dass ich queeren Aktivismus erlebt habe, queeren Stolz, ein queeres Geschichtsbewusstsein, queere Gemeinschaft. Ich hatte noch nie einen geouteten Homosexuellen gesehen. Und plötzlich waren da Tausende von ihnen. Das hat alles für mich verändert. Und ich glaube, mein gesamtes Kunstschaffen kreist um diese Entdeckung. Manchmal in kleinem Maßstab, manchmal in riesengroßen Shows, wie wir sie hier aufführen.
Matt Ray, in der letzten Show, 24 Decades History of Popular Music, da haben Sie Songs verwendet, die ganz bekannte Popsongs sind, um die Geschichte Amerikas zu erzählen. Aber das waren natürlich keine queeren Songs unbedingt, sondern das waren eher Songs von einer heteronormativen Cis-Autorenschaft. War das deshalb wichtig, jetzt eigene queere Songs zu schaffen?
Yeah, I think it's necessary because we exist, you know, and it's necessary for me. I didn't think I realized how spiritual of an experience it would be to make.
Ja, ich glaube, es ist nötig, schlicht und einfach, weil wir existieren. Und es ist nötig für mich ganz persönlich. Ich glaube, mir war gar nicht klar, was für eine spirituelle Erfahrung Bark of Millions für mich sein würde. Es ist ja schon eine tolle Sache, wenn man Songs über die Gegenwart schreibt. Aber bei diesem Projekt entstanden Songs nicht nur über unser aktuelles Leben, sondern über unsere Herkunft und unsere spirituelle Verbindung, die von unseren Körpern im Hier und Heute bis tief in die Vergangenheit zurückführt.
Ich denke, es gibt diese Tendenz, mit queer Menschen zu denken, oh, wir just burst into existence in the 20th century.
Ich glaube, queere Menschen neigen zu der Vorstellung, wir wären erst im 20. Jahrhundert ganz plötzlich auf der Welt aufgetaucht. Dabei wissen wir doch alle, dass es uns schon immer gegeben hat. Es ist wirklich bewegend, etwas für uns zu erschaffen, das zugleich für uns alle da ist und für die ganze Welt. Entscheidend ist aber, dass wir damit einen Raum schaffen, in dem wir selbst sein und in unserem eigenen Kontext existieren können, statt von einer Welt um uns herum in einem bestimmten Zusammenhang gestellt zu werden, mit dem wir uns abgleichen müssen. Das ist hier nicht nötig. Wir können auf der Bühne sein, wer wir sind. Das ist wunderbar.
Und jetzt in dieser Produktion erzählen Sie die Geschichten von 55 queeren Personen. Wo haben Sie die gefunden?
Das sollte lieber Taylor beantworten.
Es war ganz unterschiedlich. Ich habe diese Menschen in meinem eigenen Leben gefunden, durch Recherche oder konkrete Begegnungen. Einer der Menschen, die einen Song inspiriert haben, heißt Shui Shui. Ich habe sie auf einer Reise in Myanmar kennengelernt. Sie betreibt einen Schönheitssalon in Yangon, der für queere Menschen zu einem Anlaufpunkt geworden ist. Sie ist keine historische Persönlichkeit, aber ich fand sie einfach wundervoll. Daraus ist dann ein Song entstanden. Es kommen auch sehr berühmte queere Menschen vor. Herman Melville und Nathaniel Hawthorne zum Beispiel, die eine Liebesbeziehung hatten. Andere Leute habe ich persönlich gekannt, wie Kate Bornstein, eine der ersten Transaktivistinnen der Vereinigten Staaten. Die erste Transperson, der ich je begegnet bin, in einer Bibliothek, wo sie die Bibliothekarin nach Büchern über Transsexualität gefragt hat. Das habe ich damals nur ganz zufällig mitbekommen.
Ich bin heute im Gespräch mit Taylor Mac und Matt Ray. Gerade haben wir noch im Foyer im Haus der Berliner Festspiele miteinander gesprochen, aber da wird jetzt der Film gezeigt von der letzten Produktion, die auch hier vor 5 Jahren im Haus der Festspiele zu sehen war. Deswegen sind wir jetzt einen Raum weitergezogen, wo es ein bisschen leiser ist. Wir sprachen ja gerade über die Person, denen ein Song gewidmet wurde. Ich habe gehört, Oscar Wilde ist auch dabei. Also es gibt lebende und tote Personen.
Yeah, it's some of them are fictional people, like deities that people worshipped. So
ja, einige sind auch fiktional und sogar Gottheiten sind dabei. Der Sonnengott Ra zum Beispiel, den man als genderqueer bezeichnen kann.
And then there's a Taoist god Tuashen, who's the rabbit god that looks over gay men.
Dann ist da der chinesische Gott Tuashen, der Kaninchengott, der über schwule Männer wacht. Dann gibt's andere wie unseren Freund Donald, der in New York direkt um die Ecke von uns wohnt und für uns auch sehr inspirierend ist. Andere sind lange von uns gegangen, wie Oscar Wilde. Verschiedene Menschen aus der gesamten queeren Weltgeschichte haben die Songs inspiriert.
Habt ihr mal darüber nachgedacht, euch selbst auch einen Song zu widmen?
It sort of is, yeah.
We have one song at the end of the show. I don't want to give it away.
Ja, es gibt einen Song am Ende der Show. Ich will nicht zu viel verraten, in dem es um uns alle geht.
But I'll leave it to somebody else to write a song about me.
Aber ich überlasse es lieber jemand anderem, einen konkreten Song über mich zu schreiben.
I mean, all the songs are about us, and to some degree, they come from us. So
in gewisser Weise geht's ja in allen Songs um uns, und ich hatte gar nicht das Bedürfnis, einen über mich zu schreiben. Ich sehe die Stücke als Betrachtungen und Angebote, das in eine Form zu geben und schließlich zu einem Geschenk fürs Publikum zu machen.
Wenn Sie sagen, ein Angebot, dann ist das ein Angebot nicht nur für die queere Community, sondern für alle?
Yeah, that's what I mean. I think of theater in general as an offering, that or art as an offering. So you.
Ja, für mich ist das Theater grundsätzlich ein Angebot. Man hat etwas gestaltet, um es der Welt zu geben. Es geht also stark um das Publikum, aber zugleich schenkt man es auch sich selbst. In der Hinsicht ist das sehr symbiotisch.
It's very symbiotic that way.
Ich kann mich sehr eindrücklich daran erinnern bei eurer letzten Show, dass Sie, Taylor Mac, am Anfang das Publikum gebeten haben, in der Mitte des Raums aufzustehen, alle, die weiß sind, und an den Rand zu gehen. Das hat mich sehr nachträglich beschäftigt. Und die Leute sind dann auch aufgestanden und dann haben sie gesagt, die teuren Plätze hier in der Mitte, die gehen jetzt an die Leute aus der Black Community. Wie haben Sie die Reaktion des Publikums hier damals in Berlin erlebt, möglicherweise anders als in den Vereinigten Staaten? Ich glaube, Sie haben damals erzählt, dass es in den Vereinigten Staaten Menschen gab, die einfach sitzen geblieben sind. Wie war das hier in Berlin?
What I say is like the art is what happens in the room.
Ich sage immer, die Kunst ist das, was sich im konkreten Raum entwickelt. Es geht nicht darum, ob das Publikum etwas richtig oder falsch macht, sondern darum, dass mit den Menschen etwas passiert und dass sie sich am Ende Fragen stellen. Wenn wir das Publikum auffordern, sich umzusetzen und jemand sagt, nein, das mache ich nicht, ich habe für diesen Platz bezahlt, dann ist gerade das die Kunst, die im Raum entsteht.
The trick then is to try to get them to wonder why they value money over equality.
Der Trick ist es, zu versuchen, diese Leute dazu zu bringen, sich zu fragen, warum ihnen Geld wichtiger ist als Gleichberechtigung oder warum sie es dem Geld erlauben, ihren Blick für rassistische Ungerechtigkeiten zu versperren. Das sind die Dinge, die wir in Frage stellen wollen, und dazu nutzen wir die Mittel der Show. Aber wie das Publikum reagiert, hängt eigentlich eher vom Aufführungsort ab. Zum Beispiel hieß es, dass die Hamburger sich selbst Fischköppe nennen. Man sagte mir, die werden über gar nichts lachen. Aber dann kommen wir in Hamburg an und das Publikum lacht während der ganzen Show nonstop. In Berlin wiederum entsprach unsere erste Show genau dem Klischee davon, wie man sich das deutsche Publikum vorstellt. Die Leute sitzen auf ihren Händen, sie denken nach, halten es für unhöflich zu reagieren und am Ende applaudieren sie wie wild. Aber als sie zur zweiten 6-Stunden-Show zurückkamen, waren sie warm geworden, lachten auch schon mehr. Und bei der letzten Show brach dann eine einzige gewaltige Party los. Es ist einfach immer anders.
In America, where we tend to be a little bit more expressive, but it depends on what theater you go to.
In Amerika haben wir die Tendenz, etwas expressiver zu sein. Aber auch dort kommt es darauf an, in welchem Theater man auftritt. In manchen Häusern hat das Publikum gelernt, sehr höflich zu sein. In anderen Venues, vor allem in queeren Venues, geht es dagegen ziemlich wild zu. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, hängt es also eigentlich eher von der sozialen Klasse ab als von der Nationalität.
Nationality. If I'm totally honest, yeah.
Yeah, I grew up, came up as a musician playing in nightclubs and so did Taylor.
Ich habe als Musiker in Nachtclubs angefangen. Und in diesem Umfeld wird stark reagiert. Da ruft das Publikum dauernd irgendwas auf die Bühne. Ich lade die Leute auch immer dazu ein, sich im Theater selbst auszudrücken, natürlich in vernünftigen Grenzen. Wenn sie still da sitzen wollen, ist das großartig. Wenn sie uns aus vollem Hals anspornen wollen, ist das auch wunderbar. Ich möchte, dass die Menschen sie selbst sind und sich vielleicht auch ein bisschen von ihren Erwartungshaltungen an das eigene Verhalten lösen und sich von ihrem Körper leiten lassen.
Let their bodies guide them.
Wir sagen immer, es gibt keine richtige und keine falsche Weise, die Show zu erleben. Nur wenn irgendwer versucht, die Show kaputt zu machen oder abzubrechen, muss ich Grenzen setzen. Aber davon abgesehen ist jede Reaktion willkommen.
Sie erzählen 55 Jahre queere Geschichte und es ist natürlich eine Geschichte voller Schmerzen. Wir denken an die AIDS-Krise, natürlich Übergriffe auf schwule Communities, aber auch natürlich an Lebensfreude, an gegenseitige Unterstützung. Und wir leben jetzt in der Zeit, wo es wieder zunehmende Homophobie gibt, nicht nur in Deutschland. Wie erleben Sie diese aktuelle Entwicklung, natürlich auch mit dem Blick auf die Wahlen in den USA im November?
We learned in 24 decade history doesn't repeat but it rhymes, you know, and so certainly in the 20s in Berlin it was very queer.
Wir haben in der 24 decade show gelernt, dass sich Geschichte zwar nicht wiederholt, aber reimt. In den 20er Jahren war Berlin zum Beispiel sehr queer, dann aber eine ganze Weile nicht mehr. In den letzten Jahren ist Queerness viel sichtbarer geworden, aber jetzt gibt es den Pushback.
It's unsettling to see the country go towards the world, moving towards fascism.
Es ist beunruhigend festzustellen, dass die Welt sich wieder in Richtung Faschismus bewegt. Und was in den Vereinigten Staaten passiert, ist wirklich beklemmend. Ich habe keine Lösung parat für unser politisches Dilemma. Aber für mich sehe ich die Lösung darin, mich auf den persönlichen Bereich zu konzentrieren, die Hand nach meiner Community auszustrecken und erstmal gar nicht so global zu denken. Damit meine ich nicht weniger international zu agieren. Ich meine bloß, dass ich weniger versuche, die Welt mit meiner Meinung zu dominieren. Stattdessen möchte ich mehr Zeit in einem Raum mit anderen Menschen verbringen und mit dieser Gruppe konkrete Erfahrungen teilen.
A group of people in a room together.
As a queer person,
Als queerer Mensch finde ich es wirklich bemerkenswert, dass wir anscheinend viel Zeit damit verbringen, überhaupt erstmal unsere Existenz zu beweisen. Wir sind hier, uns gibt's wirklich.
Here we are, you know. And then there's always the more that we do that.
Aber je mehr wir das tun, desto mehr Reaktionen erfahren wir.
So right now we're in a reactionary phase.
Wir befinden uns im Augenblick in einer reaktionären Phase. Wieder einmal sehen wir uns Leuten gegenüber, die sagen, dass es zu viele von uns gibt, dass wir zu laut sind, dass plötzlich angeblich alle queer seien oder trans und dass das ein Problem wäre. Dabei ist das kein Problem. Wir sind hier. Wir sind immer hier gewesen.
Just because you're seeing us for the first time doesn't make us a force in your life that is a negative thing.
Und bloß weil ihr uns zum ersten Mal tatsächlich seht, bedeutet das noch lange nicht, dass wir irgendeine negative Auswirkung auf euer Leben hätten. Ich kriege das einfach nicht in meinen Kopf. Wir sind doch einfach nur da. Und ich glaube, das ist wundervoll.
The reactionary phases, they can last for a long time. Lifetimes.
Diese reaktionären Phasen können lange dauern, ein ganzes Leben lang. Ich glaube, wir müssen auf alles vorbereitet sein. Und unsere Show ist ein Teil dieser Vorbereitung. Es geht nicht um Abwehr, sondern eher um ein Erblühen. Ich glaube an die Natur und ich glaube daran, dass wir alle wie Pflanzen sind. Wir sind hier, wir erblühen, dann fallen wir für eine Weile in Schlaf und dann erblühen wir erneut. Und ich glaube, dabei sollten wir sichtbar sein.
I think we should be seen.
Thank you, Matt Ray. Thank you, Taylor Mac. And good luck for the shows.
Thank you very much.
Ja, und übersetzt hat das Gespräch mein Kollege André Mumot. Vielen Dank dafür. Und jetzt der Tipp für alle, die heute in Berlin und Umgebung sind. Nur noch heute können Sie Matt Ray und Taylor Mac mit ihrer Show erleben. Bark of Millions im Haus der Berliner Festspiele. Es gibt noch einige Karten. Ich kann Ihnen versichern, diesen Abend, den sollten Sie nicht verpassen.
Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de.
Die Berliner Theaterszene, sie ist in Aufruhr, seit bekannt wurde, dass in der Hauptstadtkultur ein Kahlschlag geplant ist, bei 10% Kürzung schon ab 2025. Am 16. Oktober ist ein Aktionstag der Szene gegen die Kürzung geplant. Wie es der freien Szene in Brandenburg derzeit geht, damit befasst sich die neue Folge unseres Theaterpodcasts. Wir sprechen mit Melanie Seeland von der Anderen Weltbühne in Strausberg, unter anderem darüber, wie es ist, mit wenig Geld wichtige Arbeit zu machen. Hier ein kleiner Ausschnitt.
Wenn man plötzlich feststellt, dass nach so einem Theaterabend draußen Leute warten oder in der Gaststätte Leute warten, weil sie einem noch was dazu zu erzählen haben, was man da gerade gemacht hat, dann ist das irgendwie toll. Wir haben 3 Jugendclubs neu gegründet für Kids. Und wenn die da irgendwie hinkommen und plötzlich feststellen, dass sie da einen Ort haben, wo sie sein dürfen und den sie gestalten können und wo sie irgendwas ausdrücken können, dann ist das ganz viel wert. Und dafür nehmen, glaube ich, ganz viele in Kauf, dass das mit der Bezahlung eben vorne und hinten nicht hinhaut. Und das ist aber ein bisschen das, was natürlich das Problem ist, weil das wird gebraucht und das wird auch gewollt. Und dadurch, dass es aber auch so sinnhaft ist, was man macht, gibt es einem genug zurück, dass man sich da schon schön drauf verlassen kann, dass es immer Leute geben wird, die das genau aus dieser Leidenschaft raus auch machen. Darüber würde ich an sich, glaube ich, denken, müsste man mehr nachdenken, wenn man guckt, was jetzt passiert. Es gibt schon bereits Anträge von der AfD, wo Vereinen Gemeinnützigkeit entzogen werden soll, weil sie mit Vielfalt agieren, weil Vielfalt ja der neue Kampfbegriff ist. Das wird noch schwierig und man merkt so, ja, okay, da werden Setzungen gemacht, da wird irgendwie versucht, Angst zu schüren, weil man abhängig sein wird von diesen Geldern. Kriegen wir keine Fördergelder mehr, können wir zumachen. Und wir sind als freie Theater irgendwie in dieser glücklichen Lage, dass wir nicht so einem Neutralitätsgebot unterliegen. Also ich finde, wir haben auch die Aufgabe, laut zu sein. Und genau an diesen Orten jetzt zu sparen, bevor es andere sowieso tun, das halte ich für schlimm.
Das sagt Melanie Seeland. Sie ist zu hören im der neuen Folge des Theaterpodcasts und den finden Sie in jedem Podcast-Catcher in der Deutschlandfunk-App und unter deutschlandfunkkultur.de. Dort gibt es auch alle Rang-1-Sendungen und heute Abend ab 23 Uhr, da feiern wir die Theater- und Filmemacherin Lola Arias. Sie erhält morgen in Oslo einen der wichtigsten Theaterpreise, den internationalen Ibsen-Preis für ihr Lebenswerk. Ab 23 Uhr dann heute Abend in Fazit ein Porträt der Künstlerin.